In dieser dritten Folge von Pokim geht es um die Schattenseite des Erwachsenwerdens und was man machen könnte, um den Jugendlichen die manchmal sehr schwierige Zeit ein bisschen zu erleichtern. Das ist Pokim, der Podcast für Kinder- und Jugendmedieninteressierte. Und ich bin Kathrin Jakob.
Iris schnitt sich, weil sie Aufmerksamkeit wollte. Das hat sie nie ausgesprochen, trotzdem wussten wir es. Damals werteten deswegen alle ihren Schmerz ab. Sie will nur, dass wir sie ansehen, sie will nur im Mittelpunkt sein. Und ich war wütend auf sie. Ich glaubte, ich sei gequälter als alle anderen und einzigartig. Ich versteckte meine Tränen und sie zeigte allen das Blut. Ich dachte nur, du hast keine Ahnung. Ich dachte, mir geht es viel schlechter als dir. Im Nachhinein weiß ich, mit den Schnitten rief sie nach Hilfe. Mit den Schnitten sagte sie uns, dass sie sich allein fühlte. Sie brauchte tatsächlich Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit zu wollen ist nichts Verwerfliches, sondern ein valides Bedürfnis. Wir brauchen alle Menschen, die sich sorgen. Wir brauchen alle einander.
Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Tagebuchtage, Tagebuchnächte, wo das Jahr beim Verlag Lockwort herausgekommen ist. Und jetzt schon in der dritten Auflage verkauft wird. Und vorgelesen hat das der Ausschnitt die 20 Jahre junge Person, die den Text zuerst als Maturaarbeit geschrieben hat, nämlich Ronja Fankhauser. Hoi Ronja, schön, nimmst du dir Zeit, mit mir zu berichten?
Hoi, merci für die Einladung.
Wir haben es gehört, dein Buch ist persönlich. Es spricht wichtige Themen an. Manchmal ist es poetisch und tut manchmal auch ein bisschen weh. Man leidet mit beim Lesen. Kannst du kurz umreissen, was das für ein Text ist und um was es geht?
Der Text war meine Maturaarbeit vor einem Jahr und ist jetzt veröffentlicht worden. Es ist eine Autoethnographie, so rein wissenschaftlich gesagt. Das bedeutet, ich habe aus meiner Perspektive, also subjektiv, in Ich-Form, einen Text geschrieben, wo ich wie erzähle, wie ich wie quasi Leute befrage und eine wissenschaftliche Studie durchführe, darüber, wie sie sich gefühlt haben im Alter von 12 bis 14 etwa. Und ich habe auch Tagebücher gelesen von diesen Menschen. Und das ist auch so ein bisschen eben literarisch, wissenschaftlich gemischt aufgeschrieben in diesem Text.
Mhm. Und machst du dich noch besinnen, wie das ist entstanden, die Idee zu dieser Maturaarbeit oder auch wie das erste Gespräch so ist gelaufen, das du hast für die Arbeit?
Ja, ich habe die Idee gehabt, weil ich gewusst habe, ich möchte etwas machen, das ich schreiben kann. Und ich habe gewusst, ich muss eine Maturaarbeit machen und ich möchte das Gefäß irgendwie nutzen für etwas, was ich sowieso machen würde. Und das Thema von der Jugend ist eigentlich automatisch aufgekommen, weil ich halt irgendwie am Ende von dieser Zeit bin gestanden und gemerkt habe, wenn ich darauf zurückschaue, ich habe es irgendwie noch nicht ganz verarbeitet oder da gibt es noch Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Und weil mir jemand angeboten hat, so, wenn wir mal mein Tagebuch anschauen, also ich habe wie gesagt, vielleicht möchte ich mich mit dem beschäftigen und habe die Person so ein bisschen gefragt, wie ist das gewesen? Und der Mensch hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht mehr so genau, komm, ich lese einfach mein Tagebuch. Und habe dann irgendwie mit dieser Person das erste Tagebuch angeschaut, wo eins ist, was recht viel vorkommt. Und es mega, ja, es sind nicht alle so regelmässig gewesen, aber die Person hat wirklich fast jeden Tag irgendwie 3 Jahre lang Tagebuch geschrieben. Und ja, auf die Form, so wie es jetzt da liegt oder so wie es jetzt veröffentlicht ist, bin ich eigentlich mehr gekommen, weil meine Mentorin, das ist Regina Thürig gewesen, wie gesagt hat, wenn du das so machen willst, dass du es literarisch kannst machen, nimm doch einfach diese Form oder sag einfach, es ist das quasi, verkauf so als das, dann geht es durch als Maturaarbeit. Und das habe ich dann auch gemacht und schon durchgegangen. Ja, und so bin ich dann wie so ein bisschen auf die Strategie gekommen.
Ja, es ist eher ungewöhnlich. Oder normalerweise sieht man ja das wissenschaftliche Schreiben, wo das wie üben bei der Maturaarbeit, das sollte objektiv sein, möglichst. Also, das war nie ein Problem gewesen für dich, dass du es in dieser Form hast gemacht.
Nein, ja, also, ich denke, es hat auch mit Glück zu tun oder mit Privileg oder einer Schule zu sein, wo sie wie gesagt haben, hey, ja, das ist okay, wir nehmen es einfach so. Aber ich bin mega froh, weil es hat sich wie mega schlecht angefühlt, glaube ich, das so wissenschaftlich müssen zu schreiben. Und auch, weil ich gemerkt habe, als ich angefangen damit und wie ich so ein bisschen Studien habe gelesen und probiert habe, eben auch mich auf die wissenschaftliche Seite einzulassen, dass es mich stört, irgendwie, weil es mir vorkommt, als wäre es halt irgendwie nur so eine Fassade. Also, ich habe das Gefühl, es kann halt nie objektiv sein, weil jede Person, ja, all deine Wahrnehmungen und dein Leben fließt ja immer ein, egal was du machst. Ich habe das Gefühl, sagen, dass etwas objektiv kann sein kann, kommt mir einfach irgendwie falsch vor. Und darum habe ich irgendwie, habe ich das Gefühl, die Ergebnisse sind auch wahrer oder ehrlicher, wenn man einfach zugibt, was einen beeinflusst hat.
Ja, es sind jetzt bei diesem Buch sind auch ganz klar deine persönlichen Erlebnisse, aber auch, ja, Wertung ist das falsche Wort, mehr Beobachtungen, die du schilderst, sind ja auch ganz klar eine Bereicherung von dem, also für den Text. Das ist ja das, was das Buch irgendwie auch sehr spannend macht zum Lesen, finde ich jetzt, weil es eben nicht eine Studie ist oder eine, möchte gerne eine objektive Beurteilung. Ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, du hast jetzt gesehen, das Tagebuch oder jemand hat gezeigt, eben, die Gespräche. Du schreibst, dass die zum Teil beim Autofahren, beim Baden, im Schulhausgang und so stattgefunden. Wie muss ich mir das vorstellen? Also hast du einfach mal die Leute in deiner Umgebung auf ihre Teenage-Zeit angesprochen und dann gefragt, ob du das Gespräch kannst aufschreiben oder wie bist du da vorgegangen?
Grundsätzlich ist mein Vorgehen sehr ungeplant gewesen und eben sehr nicht matura-arbeitshaft. Ich habe mich nicht so an die Tabellen und Grafiken gehalten, wo man sollte irgendwie planen, wie man es dann macht, sondern ich habe wirklich die Leute einfach, wenn es mir in den Sinn ist, habe ich sie gefragt. Also sobald ich gewusst habe, ich möchte die Leute fragen, habe ich einfach Leute, die ich kenne, gefragt. Manchmal habe ich mich wie vorbereitet auf das Gespräch und wie gesagt, wenn wir uns dann dort treffen und darüber reden, manchmal ist es einfach so passiert und ich habe einfach so gefragt, manchmal schon Leute, die ich nicht so gut gekannt habe und wie per Zufall getroffen habe im Ausgang oder so und wie gesagt, willst du irgendwie mit mir darüber reden? Ich habe nie aufgenommen oder so, weil ich glaube, das ist auch etwas, was die Antwort recht beeinflusst. Also ja, ich habe das Gefühl, eben das ganze Interview-Setting beeinflusst auch halt, wie man redet. Ja, so wie jetzt geht hier, ein Mikrofon, man sitzt sich gegenüber,
genau.
Ob ich eine Frage aber beantwortet. Das ist auch gut, aber das macht halt eine ganz andere Stimmung, als wenn ich einfach ein Gespräch führe und wie auch von mir erzähle und ja, einfach eine Konversation ist zwischen zwei Leuten, die irgendwie auf die gleiche Rolle haben. So. Und ich war auch überrascht gewesen, weil mir eigentlich niemand gesagt hat, ich möchte nicht darüber reden. Und mir auch eigentlich niemand gesagt hat, ich möchte das Tagebuch nicht zeigen. Es haben nicht alle Leute das Tagebuch gehabt. Und die Leute haben auch wie gezögert. Und ich habe immer gesagt, hey, du musst überhaupt nicht und du musst auch nicht darüber reden, wenn du nicht willst, weil es hat halt auch irgendwie traumatische Aspekte teilweise. Aber grundsätzlich hat mich die Offenheit überrascht und hat mir vielleicht auch ein bisschen zeigt, dass die Leute teilweise so weh darüber reden. Also, dass es so gut tut, irgendwie. Und dass auch so, ja, dass man teilweise vielleicht auch froh sein kann, dass sie überhaupt gefragt werden, weil das eben etwas ist, wo man irgendwie so ein bisschen darüber hinwegschaut und so ein bisschen ausblendet und so.
Aber eben, es ist sehr privat, die Tagebucheinträge und die ganzen Erinnerungen von dir, aber auch von anderen Leuten. Es geht um Gefühle wie Selbstzweifel, Selbsthass, Einsamkeit, Ausgrenzung, körperliche Veränderungen, die Menstruation, das erste Mal Sex, Liebeskummer und so weiter. Das Buch war jetzt erst eine Maturaarbeit gewesen, und solche Arbeiten werden normalerweise von ein paar wenigen Leuten gelesen. Jetzt ist der Text öffentlich zugänglich. Hat jetzt eine Überwindung gebraucht, das Buch zu veröffentlichen?
Ja und nein, weil ich glaube, und man merkt es, denke ich, auch wenn man es liest. Ich habe es nicht dafür geschrieben, dass es so viele Leute lesen. Ich habe nicht gedacht, dass es irgendjemand wird lesen, außer eben die Leute, die es bewerten. Und ich habe das auch den Leuten gesagt, die ich mit ihnen rede. Also auf eine Art war es so ein Argument gewesen, so, willst du mit mir darüber reden? Es ist für die Maturaarbeit, aber das liest im Fall eh nie mehr, quasi. Und wo dann Leute mir gesagt haben, willst du es veröffentlichen, bin ich auch so gewesen, so, eigentlich nicht. Also wie, ich habe schon immer gerne geschrieben und habe schon immer irgendwie Bücher schreiben, aber das war wie nicht das, was ich jetzt den Aufwand wie hat's drin gesteckt, weil es ist recht schwierig, irgendwie einen Verlag zu finden, etc. etc. Es ist ein riesiger Aufwand, den ich für den Text von mir aus nicht gemacht habe. Aber dann bin ich angeschrieben worden von einem Verlag, wo per Zufall, ja, weil der Sohn vom Verleger in gleichen Schuhe ist wie ich und jetzt dort Maturaarbeit schreibt, quasi die Titel gesehen und es einfach lesen und dann habe ich ein PDF geschickt und die Person hat gesagt, hey, ich würde es sonst veröffentlichen. Und dort bin ich halt so gewesen, ja, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich ja sage, weil es einfach wie eine riesige Chance hat, also wie, es passiert grundsätzlich einfach nicht, dass einfach ein Verlag dich anschreibt mit 20 von einem Text, den du einfach eh schon geschrieben hast, also, und die habe ich halt unbedingt nutzen, so, also wie, ich hätte fast nicht können Nein sagen, oder ich hätte können Nein sagen, aber ja, ich wollte es auch nicht wollen. Aber gleich, ja, es hat mir schon ein bisschen Überwindung gekostet, weil es ist halt schon sehr persönlich. Aber ich denke, ich habe gar nicht so Zeit gehabt, um tief darüber nachzudenken, wie viel Überwindung das es mir kosten könnte, weil ich bei mir die ganze Zeit so, hä, passiert das wirklich? Und habe so nicht geglaubt, bis ich den Vertrag unterschrieben habe. Und dann bin ich so, passiert das jetzt wirklich? Und jetzt ist es einfach so passiert. Und erst im Nachhinein, wenn mich Leute so fragen, so, hey, ist das nicht mega persönlich? Bin ich so, oh, ja, eigentlich schon.
Oder die Leute, die darin vorkommen, oder auch deine Umgebung, echt deine Familie, so, wie haben die reagiert?
Also die Leute, die darin vorkommen, habe ich logischerweise nochmal alle gefragt, weil eben, ich habe ihnen dann gesagt, hey, das wird im Fall niemand sehen. Und auch noch einzelne kleine Sachen angepasst, die sie wie nicht drin haben wollen. Aber die waren alle einverstanden gewesen. Und haben sich wie gefreut für mich und meine Familie auch. Und es ist komisch, irgendwie dein Tagebuch abgedruckt zu sehen in einem Buch, das die Leute im Laden kaufen können. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die jetzt hier vorkommen, eben, erstens sind sie wie unbekannt. Und zweitens habe ich das Gefühl, es hat auch etwas Schönes, halt können, darüber zu reden und irgendwie zu wissen, dass halt andere Leute jetzt ihre Erfahrungen lesen und irgendwie sich mit dem verbinden können.
Es ist ja wahnsinnig beeindruckend, wenn man es liest, echt so die Einblicke zu bekommen. Oder so ein bisschen wie ein Fenster so in die sehr chaotische Gefühlswelt. So. Du siehst die Tagebucheinträge noch mit der Originalhandschrift und den Zeichnungen und so. Und das ist schon etwas ganz Spezielles. Also ich finde es auch schön, dass es das zustande gekommen so in der Form. Und du hast gesehen, du hättest ja immer mal Bücher schreiben wollen. Hättest du nicht damit gerechnet, dass jetzt so etwas passiert? Was hättest du denn gerne veröffentlicht? Oder was wäre denn so die Idealding gewesen vom ersten Buch, das rauskommt von dir? Was würdest du sonst schreiben? So?
Es hat sich immer so ein bisschen geändert über die Jahre. Ich glaube, als Kind habe ich immer einfach, ja, Fantasy-Romane und irgendwie Jugendbücher gelesen. Mhm. Und immer gedacht, ah, das kann ich auch, das mache ich auch und so. Bis ich dann irgendwann checkte, dass es nicht ganz so einfach ist, einfach ein Buch zu veröffentlichen. Aber ich habe eigentlich immer eher Belletristik geschrieben. Und eben immer eher literarisch geschrieben als wissenschaftlich. Und ich war immer unfassbar schlecht gewesen im Deutschunterricht, wenn man plötzlich so müssen, so nach diesem Format schreiben und so Erörterungen und das. Darum habe ich gedacht, es würde wahrscheinlich ein Roman sein. Aber ich habe ja noch Zeit.
Du hast jetzt gerade Schule angesprochen. Die Schule ist auch ein Thema. Du weisest darauf her in deinem Buch, wie das quasi ein Ort, ein wichtiger Ort ist. Du siehst, es sei das Zentrum der Jugend, wo dort natürlich Jugendliche sehr viel Zeit verbringen. Du schreibst schon, dass die Schule quasi eine besondere Herausforderung bietet, weil eben die Jugendlichen nicht herauslesen können, mit wem sie die Zeit verbringen oder mit was. Es wird ja vorgegeben. Und es tauchen so Sätze auf wie, ich habe immer gern Neues gelernt und bin nie gern zur Schule gegangen. Wieso hast du deine Schulzeit so schlimm erlebt? Ist das von Anfang an so gewesen?
Ich hasse, also ja, schlimm ist ein schlimmes Wort. Also, ich glaube, ich habe es so erlebt, gerade weil ich gemerkt habe, dass es mir etwas, was ich eigentlich gerne mache, so ein bisschen verdirbt. Weil eben, ich habe eigentlich gerne gelernt und ich habe als Kind schon immer, hat mich mega viele Sachen mega interessiert und ich habe wissenschaftliche Sachen gelesen und mich für Tiere interessiert und sie mega viele verschiedene Themen und Interessen gehabt. Und wo ich dann gemerkt habe, dass die Schule das irgendwie auch behandelt, aber nicht so, wie ich es cool finde, ist das auf eine Art so eine Enttäuschung gewesen. Ich glaube, am Anfang bin ich noch gerne in die Schule gegangen, weil ich wollte lernen, zum Beispiel gut lesen und schreiben. Und das sind ja alles Sachen, die ich mir auch können. Und wo so ist klar gewesen, ah, das brauche ich auch in meinem Leben. Aber sobald ich dann älter geworden, so 4., 5., 6. Klasse, habe ich dann langsam gemerkt, okay, ich hocke es nur noch ab. Und dann komme ich heim und schaue irgendwie das an, was mich wirklich interessiert. Ja, und später ist dann noch das dazu gekommen, die Gruppendynamiken und so. Und dass es mir einfach Zeit hat weggenommen. Und ich glaube, das ist für viele Kinder irgendwie so, die in der Schule sind. Du hockst halt einfach die Zeit ab. Also du gehst in den Unterricht und freust dich, wenn die Pause ist. Und schon, ja, es wird immer darüber gelacht, wenn man Kinder so fragt, ah, was ist dein Lieblingsfach? Und sie sagen, ah, Ferien, Pause. Aber eigentlich ist es nicht lustig, es ist mega schlimm. Weil die Kinder gehen wirklich einfach in die Schule, damit sie in der Pause irgendwie können interagieren miteinander. Und ich habe das Gefühl, dort lernen sie auch mehr als im eigentlichen Unterricht, weil dort lernen sie, ah, wie bin ich mit einem Mensch? So, was mache ich, wenn jemand irgendwie verletzt ist von mir? Oder wie entschuldige ich mich? Oder wie führe ich eine Beziehung? Und im Unterricht hocken sie da und schreiben so ein bisschen ihre Zahlen auf und warten, bis es vorbei ist. Und irgendwann habe ich das einfach gemerkt und dann hat es mich einfach ziemlich frustriert, glaube ich.
Das ist natürlich etwas, was mir selber als jemand, der auch unterrichtet und auch gegen Teenager auch unterrichtet, gibt mir natürlich sehr zu denken, dass du mir dich ein bisschen werden. Was müsste ändern an der Schule, für das der Unterricht quasi, oder dass die Schule quasi für Jugendliche irgendwie, überspitzt gesehen, nicht so eine Qual ist?
Ich glaube, es gibt so verschiedene Faktoren, die ich wichtig finde. Und eins ist wie überhaupt das übergreifende Systematische, weil es ist halt so, dass die Schule irgendwann entstanden ist und irgendwann so strukturiert ist worden, dass man irgendwie darauf vorbereitet wird, in der Fabrik zu arbeiten. Also es war wirklich halt so Industrialisierung gewesen. Und er ist wie so gewesen, wenn wir irgendwie bei den Kindern ein Glöckli machen und kurz Pause und wieder ein Glöckli und arbeiten, dann sind sie sich schon mal den Rhythmus gewöhnt, für wen sie dann Fließband stehen. Und es ist mega schlimm, weil es ist immer noch so, obwohl wir irgendwie wissen, dass das, also jetzt ist ja irgendwie inzwischen klar geworden, dass das irgendwie nicht der coolste Weg ist zum Lernen und dass sich irgendwie die Leute morgen eh nicht konzentrieren können, aber gleich fällt die Schule mega früh an und dass all die Fächer irgendwie, ja, dass das auf etwas ausgelegt ist, wo ein Mensch gar nicht liegt. Und das sind so riesige Umstrukturierungssachen, die ich eigentlich wichtig finde, aber die halt auch sehr, sehr schwierig sind zu erreichen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie in dem Schulsystem, wie es jetzt existiert, auch wenn ich das gerne nicht mehr hätte, die Lehrpersonen, die das möchten, etwas Gutes daraus machen. Also wie, ich sage auch nicht, meine ganze Schulzeit war komplett Horror gewesen. Und die meisten Leute, wenn man sie fragt, erinnern sich auch so an ein, zwei Lehrpersonen, die ihm wirklich geblieben sind, wo sie dann sagen, die Person ist wirklich, das ist wirklich ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin gewesen, so. Und jetzt Gefühl, das kann mega etwas bringen. Einfach eine Bezugsperson sein für die Kinder, irgendwie, ja, nicht auf sie runterschauen, sondern auch verstehen, dass auch du von ihnen kannst lernen, so wie sie von dir lernen, dass es halt ein Austausch ist und nicht so eine Hierarchie. Und, ja, du kannst einfach den Lehrplan biegen, so dass du irgendwie, dann kannst du die Interessen der SchülerInnen anpassen, weil was ich eigentlich denke, ist das Wichtigste, oder wäre das Wichtigste, wäre wie, die Kinder zu fragen, hey, was willst du lernen, oder wie, für was interessierst du dich? Und dann könnte sie aussuchen, weil ich habe das Gefühl, alles, was man freiwillig macht, macht man einfach viel lieber und viel besser auch. Und darum würde ich mir das wie wünschen, oder auch, dass man wie lernt, als Klasse irgendwie was möchtet ihr zusammen machen? Und vielleicht hat jemand keine Lust auf das, aber finden wir einen Kompromiss. Und auch Sachen wie, ihr müsst nicht alle in allem gut sein, sondern wenn ein Kind gut ist im Rechnen und eins im Schreiben, dann könnt ihr zusammenarbeiten und dann könnt ihr zusammen etwas machen. Also wie so die Idee von, dass alle in allem gut müssen sein, für das Bestehen. Ja, das gehört dann wieder so zu diesem systematischen Aspekt, aber das, denke ich, ist auch etwas Schwieriges. Aber ja, wahrscheinlich wird es sehr lang gehen und sehr langsam und wahrscheinlich muss man einfach in dem Kleinen innen anfangen, irgendwie, ja, probieren, in dem System innen so ein bisschen Umwege zu finden oder ein bisschen Lösungen. Ich glaube, ich habe wie meine ganze Schulkarriere den Lehrpersonen zu verdanken, die wie bereit waren, die Regeln so ein bisschen zu biegen für mich und so ein bisschen, du wärst jetzt vielleicht nicht durchgekommen, aber eigentlich verdienst du es und so ein bisschen Pünktchen verschieben und so ein bisschen, du bist sehr viel abwesend gewesen, aber ist okay, es reicht jetzt gleich, so. Ohne das, wäre ich nie bis zur Matur gekommen, habe ich das Gefühl.
Oder eben auch eine Maturarbeit vielleicht erlauben, was sonst nicht der Norm entspricht, ja, in dem Sinne, ja. Neben der Schule diskutierst du auch den Einfluss der Medien auf junge Menschen. Zum Beispiel die widersprüchliche Aussage von wegen einerseits, du bist gut so wie du bist und andererseits die endlosen Tipps, wie man sich selber in jedem Lebensbereich irgendwie so verbessern. Was würdest du dir dort für Veränderungen wünschen, so in den Medien, wenn wir jetzt Bücher, Filme oder an Zeitschriften oder so denken, was würdest du dort gerne sehen für Veränderungen?
Ich glaube, gerne eine Repräsentation halt von den Sachen, die eben nicht in dem Ideal liegen, was schwierig ist, weil, und über das habe ich auch geschrieben, weil es halt auch so ein kleiner Kreis ist, also wie die Jugendlichen interessieren sich für das und darum machen es irgendwie die ProduzentInnen auch mehr und dann interessieren sich die Jugendlichen wieder für das und für aus diesem Kreis auszubrechen und irgendwie Sachen zu machen, Bücher zu schreiben, Filme, Serien, wo nicht das reproduzieren, das braucht halt irgendwie Mut und braucht auch Geld so, also es ist schon ein Risiko. Mhm. Aber wenn das möglich ist, ja, dann würde ich gerne Sachen gesehen, die nicht nur die ganze Zeit weisse Leute in der Hauptrolle sind. Sachen, die nicht immer nur Männer in der Hauptrolle sind, beziehungsweise wo auch Leute, die irgendwie die Geschlechterbinarität ein bisschen biegen in der Hauptrolle sind. Nicht nur Leute, die irgendwie heterosexuell sind oder eben neurodivergente Personen oder irgendwie Leute, die behindert sind. Halt all die Personen, die in der Gesellschaft so ein bisschen in Gruppen gedrängt werden und wo, ich denke, die sehen noch vorbei kommt oder davon, dass man halt nichts darüber weiss. Und es dann wegschiebt. Und einfach das echte Leben irgendwie, ja, das echte Leben zeigen, anstatt irgend so ein Idealbild, das dann alle daran herstreben. Mhm.
Ja, dein Buch ist ja im Allgemeinen eben sehr, sehr gut angekommen. Ist ja eben, wenn wir jetzt bei den Medien sind, sozusagen, du hast Interview gegeben, verschiedene Zeitungen, bist schon im Fernsehen gekommen. Mit dem, das Feedback war sehr, sehr gut gewesen, auch sehr berechtigt. Und dann habe ich gesucht und dann habe ich eine einzige negative Kritik habe ich gefunden. Und die hat mich sehr spannend gedacht und die möchte ich dir gerne vorlesen. Und zwar hat Therese R., ich weiß nicht, wer das ist, auch Therese R., hat am 14. Juli auf der Exlibris-Webseite einen Kommentar hingelassen zu deinem Buch. Es sind dort mehrere Bewertungen drauf, sie sind alle top. Einfach Therese R. hat dir 3 von 5 Sternen gegeben. Sie ist so schlecht, hat sie sicher nicht gefunden. Immerhin noch 3 Sterne. Die Bewertung steht durchschnittlich. Und dann hat sie Folgendes geschrieben. In meiner Jugend hatte man gar nicht Zeit, so viel über sich nachzudenken. Man lernte, man war viel draußen in der Natur und las. Lehrer und Eltern hatten wenig Gehör für solche Nöte, Nöte in Anführungszeichen gesetzt. Wir wurden nicht mit Samthandschuhen angefasst. In der Schule wehte ein rauer Wind. Solche Lehrer, wie wir sie hatten, werden heute kaum zugelassen. Und Mädchen hatten sowieso nicht viel zu sagen. Ja, uns wurde in der Sekundarschule nicht einmal Algebra angeboten. Mein Ziel war, etwas zu erreichen trotz allem. Herzschmerz, Pickelangst, Mobbing von Klassenkameradinnen und so weiter hatten da wenig Platz. Man war auch nicht so empfindlich und frühreif. Man spurte, und das mache ich heute noch und möchte meinen Enkeln ein gutes Vorbild sein. Was ist so deine Reaktion, wenn du das hörst?
Sehr spannend. Und sehr eine verständliche Perspektive, glaube ich, oder eine Perspektive, die, glaube ich, auch viele Leute haben. Ja, ich denke, alles, was die Person sagt, ist wahr. Und ich glaube ihr komplett, dass sie das so erlebt hat. Und dass sie so irgendwie mit damit können umgehen oder wie einen Umgang gefunden hat. Ich denke einfach, dass die Leute, die eben so eine Jugend hatten, so eine Ruhe und irgendwie haben müssen lernen, eben nicht mit Samthandschuhen angelenkt zu werden, so, und was sich vielleicht jetzt auch damit identifizieren, dass sie eben durch das sie durchkommen, was ja etwas mega wichtig ist. Also ich denke, für viele Leute ist es so wichtig zu wissen, hey, es ist schwierig gewesen und ich habe gekämpft und das ist jetzt Teil von meiner Identität. Und ich glaube, oft denken die Leute dann, dass es das braucht. Also, viele Leute haben ja zu mir gesagt, hey, denkst du nicht, da müssen einfach alle durch. So muss es halt sein. Das muss man halt erleben und es ist schlimm, aber dann bildet es Charakter. Aber das glaube ich nicht, weil ich denke, Charakter bildet sich, wie Raum da ist, wie eben Zeit da ist, zum über sich nachzudenken, so wie die Person sagt, dass sie es nicht hatte. Weil ich glaube, jemanden durch ein Lied durchzuschicken, irgendwie, härtet einem ab. Und die Abhärtung ist für mich, obwohl es von dieser Therese also etwas Positives beschrieben ist, für mich eher etwas Negatives, weil ich glaube, aus dieser Abhärtung raus kommt viel Feindschaft, viel negative Gefühle gegen einen selber und auch, ja, man ist halt weniger sensibel. Und ich denke, das macht halt auch, dass man gegenüber den Leiden von anderen Leuten, gegenüber all diesen Problemen, die die Welt hat, weniger sensibel ist und das weniger an ihm herlässt. Und auch die eigenen Gefühle weniger gut erkennen. Also wie, es ist so, dass mega viele Leute nicht gut erkennen, wie geht's mir jetzt gut oder was brauche ich.
Du hast jetzt sehr viel Verständnis gezeigt für die Perspektive. Das ist eigentlich auch noch so ein bisschen speziell, finde ich, dass man in deinem Alter für alle möglichen Perspektiven schon Verständnis hat. Was liegt das? Dass du das kannst?
Ich weiß nicht. Ich denke, ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute das können oder nicht können. Aber ich glaube einfach, ich habe erlebt, dass Leute kein Verständnis für meine Perspektive zeigen. Und das hat mir wie wehgetan oder hat mich verletzt, weil ich das Gefühl habe, es wird einem oft auch keine Zeit gelassen, um sich zu erklären. Ich kenne auch hier Leute mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven, wie, ich wohne jetzt in Bern und bin halt in einem Umfeld, das wie ähnliche Perspektive hat wie ich. Aber ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und schon allein, zum Beispiel mein Vater hat eine recht andere Ansicht oder eine recht andere Herangehensweise so. Und eben auch sein ganzes Umfeld irgendwie. Oder auch eigentlich meine ganze Verwandtschaft von beiden älteren Seiten. Und ich habe das Gefühl, das hat mir einfach beigebracht, also die Interaktion mit diesen Leuten hat mir wie beigebracht, es hat halt alles einen Grund. Niemand schreibt irgendeine Kritik oder ist böse zu jemandem einfach so. sogar wenn jemand irgendwie mega rassistisch ist oder so, hat das ohne Grund. Und das ist wie, das macht nicht die Handlung okay, ich verurteile die Handlung trotzdem, aber der Mensch hat gleich den gleichen Wert wie alle anderen Menschen. Und ist irgendwie aufgewachsen auf eine bestimmte Art und hat verschiedene Meinungen irgendwie gesagt bekommen. Und darum habe ich das Gefühl, also ja, es macht einfach keinen Sinn, so jemanden zu verurteilen. Und auch auf Hass mit Hass zu reagieren, löst nichts.
Der Beitrag, den ich eben vorhin vorgelesen habe, dass mir auch noch so ein bisschen in Sinn kommt, oder mir viel in Sinn kommt, wenn ich so Erwachsene höre, über die heutigen Jungen quasi reden, ist so eine Textstelle von der Amy MacDonald. Ich weiß nicht, kennst du das Lied Youth of Today von der Amy MacDonald?
Ich glaube,
ich habe es auch schon gehört. 2007. Und sie singt irgendwo, sie singt quasi wie zu einer älteren Person. Und sie singt, and you say, in my day we were better behaved, but it's not your day no more. Also quasi wie, du siehst, zu mir Zeit haben wir uns besser benommen, aber es ist nicht mehr deine Zeit. Und das finde ich halt auch noch ein bisschen spannend, weil ich denke, vielleicht muss man das Verhalten von jungen Leuten manchmal auch in Bezug auf ihre Umwelt auch verstehen. Hast du das Gefühl, heute ein Teenager zu sein, ist krass anders, wenn er jetzt irgendwie vor 50 Jahren zum Beispiel Teenager zu sein?
Ich glaube, es ist anders, weil sich immer alles verändert. Aber ich denke, diese Aspekte sind auch gleich. Und das habe ich auch gemerkt im Reden, weil ich habe vor allem Leute von meiner Generation irgendwie gefragt, aber ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter geredet. Oder mit anderen Leuten, die irgendwie aus einer anderen Generation nochmal sind. Und dort war es spannend zu sehen, es sind doch Sachen, die gleich bleiben. Und auch Leute, die das Buch gelesen haben, die älter sind, haben mir wie gesagt, krass, das und das und das ist immer noch genau gleich. Und ich denke, eben, zu verstehen, welche Strukturen immer gleich bleiben und auch welche schädlichen Strukturen gleich bleiben. Und irgendwie sich zu fragen, wie man das dann abbauen kann oder warum es immer gleich bleibt, ist wichtig. Aber wie du vorher irgendwie angesprochen hast, auch zu verstehen, was sich da ändert, ist wichtig. Und auch die Jugendlichen zu fragen, so, hey, was beeinflusst dich da im Moment? Ich glaube, das Unverständnis von Erwachsenen gegenüber bestimmten Sachen, gerade so in Bezug auf digitale Medien, entfremdet halt die Leute auch mega von den Jugendlichen oder auch die Eltern, weil, ja, wenn er ein Vater zu seinem Sohn sagt, ah, was machst du deinem Kompi? Was soll das? Geh mal raus, geh spielen mit Stöcken und Steinen. Dann bringt das die zwei Leute ihre Beziehung nicht näher, so. Also, ich verstehe nicht, warum sich Eltern nicht interessieren, so. Oder, wenn du irgendwie merkst, dein Sohn spielt die ganze Zeit Fortnite, dann frag ihn doch, was Fortnite ist und wie spielst du mal mit ihm, oder wie so funktioniert ja Beziehung, oder? Man tauscht Interessen aus. Und jetzt sind halt die Interessen irgendwie anders, als sie waren, wo du bist jung warst. Aber das heisst nicht, dass sie irgendwie schlechter sind oder abgewertet müssen werden, ich glaube. Irgendwie offen zu sein für das ist mega wichtig. Oder ist auch mega wichtig, wenn man eben irgendwie eine Beziehung hat zu seinen Jugendlichen oder irgendwie zu dieser anderen Generation.
Was ich mich auch noch gefragt habe, ist vielleicht das fehlende Verständnis von diesen Leuten gegenüber den Jugendlichen, ob das vielleicht auch dort herkommt, dass die Personen vielleicht ihre eigene Jugendzeit gar nicht so schlimm erlebt haben. Also, mir selber sind ja beim Lesen zum Beispiel einerseits Teilgefühl sehr bekannt vorgekommen. Also ich habe mich auch als Teenie manchmal einsam oder unverstanden gefühlt, Selbstzweifel gehabt und so weiter. Ich habe in meiner Kindheit auch, oder auch in der Jugendzeit diverses Unschönes erlebt, aber ich habe die Zeit nicht so schlimm in Erinnerung. Also ich bin nicht gemobbt worden, ich habe mich nicht selber verletzt, ich habe das tagelang traurig sein, verzweifelt sein, eigentlich nie gekannt in dem Sinn. Und ich habe mich gefragt, ob du bei deinen Nachforschungen auch mit Leuten hast geredet, die vielleicht eben die Jugendzeit gar nicht so schlimm empfunden haben.
Ja, ich glaube, eben das Wort schlimm ist so ein recht extremes Wort. Aber nur weil alle haben ihre Jugendzeit wie erlebt. Und ich glaube, diese Sachen sind ja nicht Sachen, wo man wie bewusst darunter gelitten hat, sondern vielleicht Sachen, die dir einfach gefällt haben. Und du hast wie deine Jugend erlebt und es war nicht so schlimm gewesen. Aber du hast halt irgendwie auch keine Ahnung oder keine Vorstellung davon, wie es eigentlich vielleicht könnte sein. Also, der hat vielleicht, ja, wenn du wüsstest, was du alles für Raum könntest haben, oder wenn du irgendwie jetzt darüber nachdenkst, was du da für Möglichkeiten hättest können haben, dann würdest du vielleicht merken, ah, es hätte viel besser können sein. Aber weil es halt auch nicht auf eine traumatische Weise schlimm war, erinnerst du dich wahrscheinlich wie nicht mehr so gut daran. Und ich denke, es kann gut sein, dass das Unverständnis davon kommt, so, ich habe es nicht so erlebt, aber ich denke, es kann auch gut davon kommen, von genau so Leuten wie eben der Therese, die sagen, ich habe es einfach auch mega schlimm erlebt, aber ich bin darüber hinweggekommen. Quasi die Idee von, ich habe gelitten Und du leidest auch, aber ich bin damit klarkommen und du musst auch damit klarkommen und das gehört einfach dazu. Weil es halt auch, es kann auch wehtun, irgendwie etwas zu verbessern auf der Welt. Weil es immer so das Gefühl gibt von, es ist unfair, warum hat mich denn niemand gefragt, so, warum ist es jetzt besser für die anderen und für mich ist es einfach so schlimm gewesen. Und das ist ja ein verständliches Gefühl, das irgendwie aufkommt, das irgendwie macht so, hey, das ist gemein. Und das löst, glaube ich, auch so eine Abwehr dagegen aus, irgendwie.
Ja, für dich selber war ja die Zeit offenbar sehr hart gewesen. Was hast du persönlich am schwierigsten gefunden in deiner Jugendzeit?
Ich glaube, es war schwierig, irgendwie einen Umgang zu finden mit meinen Gefühlen in einem Umfeld, das mich irgendwie recht eingesperrt hat oder was sich recht einsperrend angefühlt hat. Und ich meine, ich habe nicht jeden Tag mega gelitten. Ich habe gute Momente gehabt und ich habe Freundschaften gehabt. Aber ich glaube, im Nachhinein merke ich eben, dass ich mich einfach eingesperrt habe gefühlt und dass mir genau der Raum eben gefällt hat. Oder ich merke, wie irgendwie wäre es näher viel einfacher gewesen, wenn es dann anders wäre gewesen. Ich habe das Gefühl, das Schlimmste oder wie das Schwierigste ist gar nicht unbedingt die Jugend selber gewesen, sondern näher all die Sachen und die Ideale und irgendwie die Mechanismen, die ich mir wie antrainiert habe, irgendwie wieder abzuarbeiten. Also quasi die ganze Arbeit zu machen von all die Stigmas, die einem Gesellschaft beibringt, irgendwie nochmal zu reflektieren und seine Meinung zu ändern. Jetzt für das ist einfach eine riesige Arbeit, wo mega viele Leute auch keine Zeit dafür haben und auch nicht weh machen, emotionale. Und das habe ich das Gefühl, ist einfach eher etwas, wo einfach dann mega schwierig dran ist, weil es ist ja okay, Leid zu erleben und das ist auch etwas, was passiert auf der Welt. Aber wenn der Raum fehlt, dann, um das irgendwie verarbeiten und reflektieren, dann geht es so immer tiefer in einem rein, bis man so gar nicht merkt, was es ist und bis man es gar nicht mehr aufarbeiten kann und es einfach irgendwie immer so ein bisschen wehtut, aber man hat sich ja daran gewöhnt und es hat dann ja abgehärtet.
Also hast du fast das Gefühl gehabt, du schaffst wie dran irgendwie auf ein gewisses Ideal her, wo du dann wieder hast, wie müssen abwerfen?
Ja, ich habe mir Strategien angeeignet, um klarzukommen, eben, wo damit zu tun hatte, Gefühle nicht so zuzulassen oder nicht so zu zeigen oder nicht so über bestimmte Sachen zu reden. Und das, glaube ich, ist definitiv Arbeit gewesen, das dann wieder loszuwerden und auch Arbeit, wo ich immer noch dran bin, aber irgendwie zu merken, so, jetzt fühle ich mich so, jetzt darf ich Raum hinein, jetzt darf ich etwas sagen und ich darf mal etwas für mich machen und ich darf auch Nein sagen. Und ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die für mega viele Leute schwierig sind und immer noch schwierig sind. Und das ist genau das, was man halt dann sich irgendwie aneignet oder sich irgendwie beibringt.
Du schreibst ja sehr offen darüber, wie du schon mit 12 jeden Tag oder eine Zeit lang jeden Tag gerannt hast und das Erwachsenwerden eben negativ erlebt hast in der Zeit. Und du bist später, ich glaube, ohne Depression diagnostiziert worden. Wie hast du selber den Weg erlebt, quasi her zu dieser Diagnose?
Sehr schwierig, weil ich mir eben auch, oder ja, ihm auch beigebracht wird, hey, du brauchst keine Hilfe oder du musst alles allein können. Und das hat auch mit der Repräsentation in den Medien zu tun, das, was wir vorher darüber geredet haben. Zum Psychiater gehen ist schon mal etwas für sehr komische Leute und Medikamente nehmen. Das sind ja eigentlich eh alle gesund grundsätzlich. Und wenn man nicht gesund ist, dann ist das ein Riesenproblem und das Komischste auf der Welt. Und darum habe ich auch möglichst probiert, irgendwie nicht darüber nachzudenken und es wegzuschieben und so zu tun, als wäre es ja gar nicht so schlimm. Und ich habe das Glück gehabt, eine Mutter zu haben, die sich irgendwie mit dem auskennt hat und damit ist klar gekommen und wie immer wieder gesagt hat, hey, geh doch mal zu einem Arzt und hey, hier jetzt wie pflanzliche Medizin, die du kannst nehmen. Und mich aber auch nicht gezwungen hat, aber immer so gesagt hat, mach's doch bitte, ich glaube, du sollst es wirklich machen. Und irgendwann, als ich es endlich gemacht habe mit 15, habe ich dann irgendwie auch wieder so einen Weg angefangen von, ja, das sind wieder alles Sachen gewesen, die ich irgendwie musste weglehren. Eben die Idee von, wenn man Medikamente nimmt, ist man komplett komisch. Wenn man zu einem Arzt geht, ist man komisch. So, all die Ideen in Bezug auf Krankheit und auch den inneren Ableismus irgendwie wegzubekommen, das ist etwas, wo ich irgendwie immer noch dran bin. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich dann irgendwann mir Hilfe geholt habe, weil es eigentlich etwas ist, was mega vielen Leuten passiert und wo einfach offen darüber geredet werden sollte. So viele Leute gehen ab und zu zu einer Psychologin, so viele Leute brauchen für irgendetwas Medikamente, sei es jetzt Antidepressiva oder irgendwie für einen Blutzucker oder für sonst irgendetwas. Und es ist okay, Hilfe aussen zu brauchen. Das brauchen wir alle. Wir können, also niemand von uns lebt in einer Hütte im Wald und hat alles selber gebaut, was er berührt und schaut um sich herum und braucht niemand anders.
Wie geht's dir heute?
Besser.
Es ist ja so, dass depressive Phasen oder auch richtige Depressionen unter Jugendlichen vor allem und nehmen ja massiv zu die letzten Jahre. Was ratest du jemandem, der jetzt wirklich so in diesem Loch innen ist, in diesen Situationen, wo du eben auch schilderst, auch im Buch, Momente, wo man das Gefühl hat, dass ihm niemand gerne haben kann, wo man sich selber nicht gerne hat oder sich selber sogar hasst oder so. Was ratest du so Leuten an?
Ich denke immer, ich würde meinem Jüngeren ich gerne können sagen, dass es besser wird und dann denke ich aber auch immer an, ich mit 12 Jahren das mega blöd gefunden und wäre so gewesen, so, haha, das bringt mir genau nichts. Weil du glaubst halt in dieser Situation einfach nicht, dass es besser wird, ob es faktisch wirklich so ist, dass sich deine Gefühle ändern, ob es vielleicht lang geht, ob es nicht für lang ist. Und ich glaube, es ist das Richtige, mit jemandem darüber zu reden, es müssen vielleicht nicht die Eltern sein, weil ich denke, für viele Jugendliche ist es eben auch schwierig, die Eltern zu vertrauen. Aber, und ich glaube auch, das ist etwas, was in der Schule gelehrt werden muss. Du kannst auch zu einer Psychologin gehen oder zum Hausarzt und du musst es nicht den Eltern sagen, auch wenn du noch nicht volljährig bist. Du kannst auch Hilfe suchen oder Hotlines anrufen und deine Eltern müssen nichts von dem wissen, egal wie alt du bist. Ich habe das Gefühl, so die Angst, dass es dort Eltern irgendwie erfahren, haltet recht viele Leute ab. Aber so ist es nicht. Also es wird schon kompliziert mit Krankenkassen und so, aber es lohnt sich wirklich. Und einfach mal zum Hausarzt zu gehen und mit jemandem darüber zu reden, kostet nichts, muss niemand wissen, schadet nichts. Oder irgendwie mal mit einer Lehrperson darüber zu reden, ist wirklich, es hilft, weil du bist nicht mehr allein. Du bist nicht wie eine Person, die dich irgendwie unterstützen kann. Und das ist auch nichts Schädliches, weil niemand, der irgendwie krank ist, kann sich selber Hilfe holen. Wenn ich jetzt nicht, ich bin 20 und wenn ich jetzt nicht Leute hätte, die für mich bestimmte Sachen machen oder mir helfen mit bestimmten Sachen oder irgendwie mit mir zu Arztterminen gehen, dann würde ich überhaupt nicht klarkommen. Aber der Schritt ist auch ein mega schwieriger und braucht mega viel Mut und mega viel, ja, ist auch Überwindung.
Ja, ich frage mich, ob das vielleicht auch mit dem Erwachsenwerden zusammenhängt, dass man so das Bild hat von Erwachsenwerden, heisst unabhängig werden und auf niemand angewiesen sein und so. Und dass man ja auch in Wahrheit, wie du es jetzt schon mehrfach betont hast, dass man aber eigentlich sehr abhängig ist von anderen Leuten, oder? Also es vielleicht gibt besonders in der Phase, von dem Erwachsenwerden auch vielleicht schwierig ist, sich auf Leute zu verlassen oder sich das einzugestehen, dass man Leute braucht, auch, ja.
Ja, ich glaube es auch. Und in meiner Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit wird ja auch in der Gesellschaft sehr oft als etwas sehr Gutes wieder dargestellt, was es ja auf bestimmte Art auch ist. Es ist ja schön, irgendwie selber zu entscheiden, was man machen will. Aber es ist einfach auch eins von diesen falschen Idealbildern, wie der Kapitalismus sagt, du musst allein einen Job haben und dann irgendwann hast du vielleicht eine Beziehungsperson, so eine Beziehung, die du so kannst dran fesseln mit einem Ehering, damit das ja nicht kaputt geht. Und dann hast du vielleicht ein Haus, das du unbedingt musst kaufen und du zahlst die Hypothek ab, 30 Jahre langer Bank, aber nur damit du dann wirklich etwas hast, damit das da ist, damit du ja Sicherheit hast. Aber eigentlich ist das eine Farce, das Ganze, du musst alles allein können, es ist überhaupt nicht so. Und ich habe auch das Gefühl, die Schule bringt dir halt mega bei. Du musst einfach in allem gut sein, du musst einfach alles können, du musst überall genügend sein, du kannst dich nicht auf etwas fokussieren. Und das finde ich mega schlimm. Ich habe das Gefühl, das geht auch gegen irgendwie, gegen Instinkt vom Mensch.
Also, hast du schon ein bisschen gesehen, es gibt ja unterschiedliche Verständnisse davon, was Erwachsensein überhaupt ist und so. Hast du das Gefühl, du hast den Prozess vom Erwachsenwerden abgeschlossen? Du bist jetzt 20. So, bist quasi vor dem Gesetz, bist du erwachsen und so. Hast du fühlst du dich erwachsen? Hast du das Gefühl, du hast die Phase abgeschlossen?
Ich fühle mich erwachsen. Jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich das Gefühl, habe ich mich noch nicht erwachsen gefühlt. Oder den Prozess noch nicht abschliessen können. Und ich glaube, ich habe jetzt das, ja, jetzt, als ich auf die Phase zurückgeschaut habe und es reflektiert habe, kann ich es auf eine Art abschliessen. Aber das heisst nicht, dass ich nicht mehr werde. Also wie, ich bewege mich ja immer vorwärts, ich verändere mich ja immer. Die 20 Jahre, wie die wieder können, zurückschauen auf 20 Jahre und wieder können das reflektieren. Das heisst, ich bin jetzt zwar vielleicht erwachsen, aber das ändert nicht viel. Das ist nur ein Label, das, glaube ich, nicht so viel bedeutet.
Ja, aber manchmal hat das Gefühl, vielleicht sollte man das den jungen Leuten mal verraten, dass das nicht einfach durch ist, dass es einfach weitergeht. Also, ja. Ich bin 30, ich habe das Gefühl, es ist immer noch, bin ich immer noch sehr im Entwickeln verschiedener Bereiche oder so. Ich glaube, es geht auch Leute bei 40, 50, 60 immer noch so. Ich glaube, es ist vielleicht, sollte man vielleicht mal die jüngere Generation cool. verraten, quasi.
Das ist ja auch schön. Also, es ist ja etwas Positives, sich können zu verändern. Aber ich habe das Gefühl, es wird halt negativ, wenn man nicht den Raum dazu hat und wenn man eher sich verändern will, aber so in bestimmte Bahnen gezwängt wird. Aber eigentlich, ja, wenn man jetzt jemand würde sagen, ab 30 verändern ist im Fall nicht mehr, dann fände ich das schrecklich, weil ich wollte ja mich immer verändern. Ich wollte ja immer können meine Meinung ändern, meine Frisur ändern, mein Verhalten ändern, meine Beziehungen. Das ist ja das Leben irgendwie, neue Sachen wahrnehmen und irgendwie sich entwickeln. Und es ist auch gut, dass das nie aufhört.
Ja, ich komme jetzt nochmal schnell kurz zu den Kommentar zurück, den wir vorhin gehört haben. Wo wir gesehen haben, dass eben Verständnis manchmal fehlen kann. Was ich so lustig gefunden habe, ich habe irgendwie mal einen Text gelesen von Aristoteles, der schon 350 Jahre vor Christus sich über die damalige Jugend geärgert hat. Und zwar schreibt er jeden von seinen Texten irgendwie, die jungen Männer zu dieser Zeit naiv und impulsiv sind und sich schnell aus der Fassung bringen und so. Also das scheint irgendwie eine lange Tradition zu haben davon, dass Erwachsene gegenüber Jugendlichen vielleicht nicht das nötige Verständnis haben. Was ratest du Erwachsenen, die mit Teenagern zu tun haben, wie sie mit denen umgehen sollen? Vor allem, wenn sie vielleicht nicht wissen, wie sie an sie herkommen oder so. Hast du da irgendwie Tipps?
Ich würde sie einfach fragen. Und ich glaube, das ist das, was ich bei allem und überall in allen menschlichen Interaktionen, wo mir dort überall irgendwie fehlt. Ich wünschte mir, in der Schule würde die Kinder gefragt werden, was sie wollen. Und ich wünschte mir, die Erwachsenen würden die Jugendlichen fragen, hey, was willst du? Oder, und vielleicht können sie nicht antworten, vielleicht sagen sie dann, ich weiss nicht. Aber dann wissen sie, dass sie Optionen haben, so, hey, wie willst du sie die behandeln? Wie willst du sie mit dir umgehen? So, soll ich dir anbieten, Alben mit dir zu reden? Soll ich die Alben fragen, wie es dir geht? Oder soll ich das nicht machen? Oder findest du es aufdringlich? So, einfach ehrlich sein, irgendwie. Und auch ihnen nicht so die Selbstbestimmung wegnehmen, weil das sind Menschen und sie sind im Prozess zu lernen, herauszufinden, was ihre Bedürfnisse sind. Und ich habe das Gefühl, du kannst ihnen bei dem helfen und sie unterstützen, indem du sie einfach fragst nach ihren Bedürfnissen. Und einfach fragst, hey, willst du das oder nicht? Und wenn sie Nein sagen, das einfach komplett akzeptieren. Und wenn sie Ja sagen, einfach unterstützen. So. Mhm. Ich glaube, das ist einfach wichtig, weil ich denke, wo ich jung bin, hat sich oft angefühlt, als hätte ich keine Wahl und als könnte ich nichts kontrollieren und ich muss in die Schule gehen und alles kontrolliert mich irgendwie und ja, so die Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber ist es wirklich eine Entscheidung, wenn ich irgendwie die Sachen, die ich mir dazwischen kann, entscheiden kann, gar nicht auswählen kann? Hm. Ich habe das Gefühl, es hat mir gut da, wenn mich mal jemand gefragt hat, was ich da überhaupt wirklich will.
Hm. Klar, ich denke, es sind natürlich irgendwie Situationen in der Schule oder so, in denen ja gut, ich kann jetzt nicht 24 Leute irgendwie fragen, was willst und wie soll ich und so. Es gibt ja manchmal schon Situationen, auch als Eltern oder so, wo du einfach musst die Führung quasi übernehmen in dem Sinn und musst sagen, wodurch das etwas geht oder auch Grenzen aufzeigen oder setzen oder so. Wie kann man denn das machen, dass es nicht, dass es akzeptiert wird auch quasi oder dass man vielleicht, ja.
Ich glaube, das ist mega wichtig, weil es gehört ja, es ist ja ein Teil vom irgendwie Leben und Lehren zu leben, eben dann zu merken, so, ich kann nicht immer sagen, was ich will oder wie, erstens werde ich vielleicht nicht gefragt. Und zweitens wollen andere Leute andere Sachen. Und das steht dann vielleicht im Gegensatz zueinander. Also zum Beispiel in einer Klasse, wenn du alle 24 SchülerInnen fragst, hey, was möchtest du gerne machen? Dann bekommst du wahrscheinlich mindestens 24 verschiedene Antworten. Und dort ist es aber dann auch spannend, wie die SchülerInnen können lernen, zusammen sich für etwas zu entscheiden oder wie miteinander irgendwie zu diskutieren. Und wie auch du als erwachsene Person, wenn du deinem Kind etwas musst verbieten, ihm kannst du erklären, hey, ich sage jetzt Nein zu dem, wegen dem und dem und dem. Es hat die und die Gründe. Können wir vielleicht einen Kompromiss finden? Können wir etwas anderes zusammen machen? Auf was hast du sonst noch Lust? Weil eben, so logisch braucht das Kind Führung und eine jugendliche Person braucht ein bisschen weniger Führung, aber braucht immer noch Führung und braucht immer noch einen Rahmen. Und das ist auch gut. Aber ich finde es einfach wichtig, aufzuzeigen, so, warum bin ich jetzt die Führungsperson? oder warum darf ich jetzt die Entscheidung treffen und warum, also erklären, warum habe ich das so entschieden, warum machen wir jetzt das und irgendwie Verständnis zu zeigen für die Gefühle, die das vielleicht auslöst auch. Aber ich glaube, wenn du dann einem Kind sagst, hey, du kannst jetzt das nicht haben und das Kind dann hässig wird und traurig, auch zu sagen, ja, es ist okay, dass du jetzt hässig bist und traurig und es ist verständlich und ich weiß, dass du das jetzt willst und es geht nicht und das ist alles, es ist okay, dass du jetzt irgendwie, dass sie das stört.
Was mir sehr gut gefallen hat, was du in deinem Buch auch noch schreibst, das ist, wenn es etwas stört, zum Beispiel, oder auch das Gefühlschaos zum Teil, das Jugendliche wirklich auch erleben, dass das für Erwachsene oder auch für sie selber später dann quasi wie lächerlich kann wirken manchmal, oder? Sachen, wo man eben ein Tagebuch einträgt, da ist ein Beispiel drin, wo jemand später dann sieht, ja, dass ich dort mich so dramatisch jetzt gerade verhalten oder so. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass du für den streichst, dass die Gefühle halt gleich da sind. Also, dass man die in dem Moment ja auch erlebt. Und dass vielleicht etwas scheinbar völlig, banales in dem Sinn, für Aussenstehende banales, jemand wirklich sehr zum Leiden bringen in dem Sinn. Und das Leiden echt ist, das finde ich noch, das hat mir noch gefallen.
Ja. Ja, das ist auch etwas, was heute auch noch passiert, dass jetzt Gefühl, ich merke selber, dass ich mich irgendwie, wenn ich traurig über etwas bin, wo ich irgendwie dann rational denke, hey, das macht ja gar keinen Sinn. Oder irgendwie hässig, weil irgendwie jemand etwas mega Kleines gemacht hat, wo ich dann denke, so, hey, was soll das? Dass ich es mir dann abspreche, das Gefühl. Aber das ist ja, ich würde ja keine Ahnung, was der Grund ist für ein Gefühl. Es ist ja trotzdem da. Und es ist ja kein Problem, dass es da ist. Und du kannst es ja einfach anerkennen. Und das ist, glaube ich, etwas Schwieriges zum Lernen, irgendwie, dass alle Gefühle valid sind, auch wenn du irgendwie rational denkst, das ist jetzt Nonsens. Und auch wenn andere Leute vielleicht sagen, ach, du nicht blöd, mach kein Theater.
Quasi die Gefühle zulassen und lernen, damit umgehen in dem Sinne.
Ja.
So, genau. Jetzt habe ich vorhin ja den Kommentar vorgelesen, quasi negative Kritik. Und du hast noch gesehen, du findest es auch schade, es ist nicht mehr negative Kritik rum. Kannst du es ein bisschen läutern?
Ja, also negative Kritik tönt, das würde ich mir Hate wünschen, aber mehr konstruktive Kritik. Aber ich glaube mehr aus dem Grund, dass ich selber auch viel Kritik habe, das Buch, und halt viele Sachen anders würde machen. Ich habe es jetzt vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren geschrieben. Das ist recht lang her und ich habe mich auch mega verändert. Und es gibt Sachen, die ich das Gefühl habe, hätte ich viel besser machen können, mal abgesehen von irgendwie Schreibfehlern und Sätzen, die ich gerne umformulieren würde. Irgendwie Sachen, die ich gerne vertiefen würde, oder irgendwie Perspektiven klarer machen, irgendwie die Privilegien auch in dem Ganzen irgendwie aufzeigen. Eben meine Perspektive so als weisse, mittelschichtige Schweizer Person. Und klar machen, dass das viele Erlebnisse auch einfach in diesem Rahmen irgendwie stattfinden. Das fände ich eigentlich recht wichtig und würde ich jetzt auch anders machen.
Gut, du schreibst, du erwähnst es ja schon.
Also, ich erwähne es. Ich erwähne es und ich habe auch das Gefühl, es ist auch okay, ja, ein Buch für die, über die Demografie von dieser Demografie zu schreiben, so. Aber gleichzeitig finde ich es halt immer spannend, auch aus anderen Perspektiven zu hören. Oder aus Leuten, die ganz andere Erlebnisse gemacht haben. Ich würde gerne ein Buch über die Jugend lesen, in einer komplett anderen Kultur, in einem komplett anderen Land. Aber es wäre auch nicht richtig von mir, wenn ich das würde schreiben, weil das nicht meine Erfahrungen sind. Aber ja, es ist mir wichtig, auf das aufmerksam zu machen. Aber all die Fehler kann ich auch, also ich kann so gut akzeptieren, glaube ich. Als es zuerst veröffentlicht wurde, bin ich so gewesen, so, nein, jetzt kann es viel besser, jetzt wird das veröffentlicht. Aber inzwischen bin ich wie so, es ist eigentlich schön, dass es veröffentlicht ist und ich verändere mich ja. Und auch alles, was ich jetzt in Interviews sage und so, wenn ich das seit 5 Jahren blöd finde, ist es ja egal, weil logisch verändere ich mich. Also ich darf ja auch Fehler machen.
Und vielleicht inspiriert es ja irgendwie auch jemand anderes für etwas Ähnliches in einem anderen Setting nachher zu machen oder so. Das wäre noch, ja, wär noch spannend.
Voll, ja. Und ich finde es so schön, wenn Sachen veröffentlicht werden, die nicht komplett perfekt sind, weil ich dann kann zeigen, hey, du kannst einfach machen. Also wie, es ist schön, einfach irgendwie zu schreiben oder zu zeichnen oder zu kreieren. Und du musst nicht den Anspruch haben, dass es jetzt irgendwie eine komplette Perfektion ist und eben akademisch auf einem mega hohen Level. Sondern es ist schon cool, wenn du einfach nur etwas machst. Egal wie gut oder schlecht es ist. Oder egal wie fest du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht. So.
Natürlich sind wir wieder bei diesen Idealbildern oder bei diesem Perfektionismus, der auch irgendwie anstreben und gleichzeitig wissen, dass es gar nicht möglich ist. Ja,
ja, sehr fest. Weil das Gefühl oft, also ja, hat man wie das Gefühl, ich kann nichts zeigen, außer es ist perfekt. Und es hat auch wieder mit Diskriminierung und Privilegien zu tun. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, irgendwie weisse Typen in meinem Alter machen alle irgendein trashy Rap-Album und hauen es raus und haben das Gefühl, es sind jetzt Kings. Währenddem alle weiblich sozialisierte Personen, die ich kenne, die irgendwie Musik machen, mega zögerlich sind, mega überhyper selbstkritisch. Das ist halt, sind so Dynamiken, die ich dann finde, hey, schade, alle Menschen sollten einfach machen und rausholen und Fehler machen und sich korrigieren und einfach leben irgendwie.
Ja, du hast den Sommer deine Matur abgeschlossen. Übrigens gratuliere ich noch, gell?
Merci.
Du warst Gymnasium Hofwil und in einem Talentförderprogramm, was dir ermöglicht hat, dass du weißt den Namen nicht so gerne, gell?
Ja, Talent den Namen nicht so gerne. Aber ja.
Wieso hast du ihn nicht gern?
Ja, die Idee von Talent und elitäres Talent, das muss gefördert werden und die anderen Talente, die sind nicht so wichtig und die anderen haben auch kein Talent. Das ist so ein bisschen selektiv. Aber ja.
Aber du bist auch dort drin.
Ich bin dort drin.
Und hast eine Kürze der HKB, also der Hochschule für Künste, in Bern besuchen. Du bist gut im Gestalten offenbar, oder hast du
ein Talent?
Genau, und schreiben kannst du ja offensichtlich auch. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Was hast du so für Zukunftspläne?
Ich bin sehr dankbar für die Ausbildung, die ich jetzt machen konnte, in dieser Talentförderung. Auch wenn ich den Namen nicht so gerne habe, ist es wirklich ein mega gutes Programm. Und ich kann es sehr weiterempfehlen. Und da mir das jetzt irgendwie die Matur ermöglicht hat, weil ich glaube, das hätte ich im normalen Gymnasium nie geschafft, habe ich jetzt studieren. Und ich habe jetzt im September das Studium angefangen am Literaturinstitut in Biel. Das ist auch ein Sektor von HKB. Und lehre jetzt zu schreiben oder besser zu schreiben. Und das macht mir Spass. Es fühlt sich gut an, weil ich merke, dass ich es wirklich nicht mache für einen Abschluss, weil ja, Bachelor im literarischen Schreiben ist ein Abschluss, der mir karrieremässig genau nichts bringt. Sondern dass ich es wirklich nur mache, weil ich es gerne mache und weil es mir Spass macht. Was ein riesiger Luxus ist, dass ich das irgendwie, dass ich das darf. Und dann plane ich meine Zukunft nicht so genau. Ich probiere einfach auf mich selber zu hören, auf was ich Lust habe im Moment. Ich habe Ideen und da Leute um mich herum, die Projekte machen, die ich cool finde und Sachen, die ich unterstützen will. Und ich freue mich darauf, irgendwie herauszufinden, für was ich mich entscheide und was ich dann mache. Ich bin gespannt. Aber ich nehme mir die Entscheidung wie nicht im Vorhinein weg. Ich habe das Gefühl, im Moment fühlt es sich gut, auch mal so versorgt zu sein am Literaturinstitut.
Ja, das klingt auch mal gut. Ich selber bin auch sehr gespannt, was da vielleicht noch weiteres rauskommt.
Ja.
In Zukunft. Und bis es so weit ist, kann ich auch neben Tagebuchtage, Tagebuchnächte über das Erwachsenwerden empfehlen. Es ist ein Buch, das einerseits zeigt, was es bedeutet, in heutiger Zeit ein Teenager zu sein und andererseits quasi wunderbare Grundlagen eigentlich bietet für die eigenen Erfahrungen, egal ob man es jetzt vor 2 Wochen gemacht hat oder vor 50 Jahren, zu reflektieren und idealerweise auch mit anderen Leuten zu diskutieren. Wenn jemand schauen was du da so postest auf Instagram, wie findet man dich dort?
@digitalerrabe.
Also gut, dann kann man dort mal schauen, was da zwischendurch für Posts auftauchen. Ronja, merci vielmals für das tolle Gespräch und alles Gute für deine Zukunft.
Merci vielmals.